talking to me?
Don't let yourself get attached to anything you are not willing to walk out on in 30 seconds flat if you feel the heat around a corner.
Better to be king for a night than schmuck for a lifetime.
People have forgotten what life is all about. They've forgotten what it is to be alive.
Mein Vater, Robert De Niro und ich.
I have nipples, Greg. Could you milk me?
Ein Zwei-Generation-Podcast über einen der besten Schauspieler seiner Generation.
You have to think about one shot. One shot is what it's all about. Here has to be taken with one shot.
Robert De Niro.
Folge 83. Mein Vater, Robert De Niro und ich. Vater, hallo, grüß dich. Na, wie ist es?
Hallo Sohn. Soweit ganz gut. Wie gesagt, man hört es wahrscheinlich noch an der Stimme, leicht etwas angeschlagen.
Zu viel gefeiert, zu viel gesoffen, wie immer.
Zu viel gefeiert, genau, das volle Programm.
Dann baue ich dich jetzt mal ein bisschen auf. Kater-Frühstück sozusagen bei unserem Podcast mit einem Vater-Sohn-Film.
Ja, ist jetzt nicht der erste Vater-Sohn-Film, ne? Aber ja.
Na? Ich weiß auch nicht, ob der Film so dafür taugt, uns beide näher zu bringen. Also ist kein Father-Son-Film, oder? Das ist nichts, wo wir jetzt beide uns wieder drin sehen, ne?
Ich wollte schon sagen, du willst jetzt nicht versuchen, Parallelen zu ziehen, oder doch?
Wird schwierig. Also zumindest habe ich dich noch nicht in der Bahnhofsmission getroffen.
Ja, gut, du bist
aber du erzählst mir auch nicht alles.
Nee, genau. Ja, ne, ist schwierig, ne? Also da vielleicht ein oder zwei Parallelen fallen mir da ein, aber.
Okay, da bin ich aber gespannt.
Da will ich jetzt nicht drauf eingehen.
Jetzt machst du mich aber neugierig. Da musst du jetzt schon mal.
Vielleicht zu späteren Zeitpunkt nochmal.
Okay.
Ne?
Cool. Also um mir noch hinten reinzuwürgen oder was? Oder
nee.
Was meinst du so?
Ich dachte, da kommt von dir noch was, aber werden wir sehen. Wir werden sehen. Ich habe noch einen im Petto.
Okay. Uiuiuiui, okay, ich schlotter schon. Mir schlottern schon die Knie. Bin ich mal gespannt. Was ist denn so das Stichwort? Worauf würdest du denn anspringen? Was müsste ich tun?
Jetzt so einfach mache ich das nicht. Wir fangen einfach mal an und dann werden wir sehen, wenn die Zeit reif ist, werde ich das noch einbringen.
Okay, da kommt das Messer. Okay, bin gespannt. Wir reden über Being Flynn von 2000, oh, jetzt hilft mir doch mal auf die Sprünge.
2012, ja, genau.
Ja, 2012.
Ist noch nicht so alt?
Nee, das ist echt, ja doch, da 2012. Jetzt habe ich es hier auch schon mal stehen. Habe ich nochmal rausgesucht, ja.
Don't worry, you're in the hands of a master storyteller. America has produced only 3 classic writers. Mark Twain, J.D. Salinger, and me. Faith. I'm Jonathan Flynn. Everything I write is a masterpiece. And soon, very soon, I shall be known.
This isn't my father's story. Well, it is, but he's not telling it. I am. All my life, my father has been manifest as an absence.
You think I want to be a writer? Dad's a writer, right?
Ha!
You know where that letter was written from? Prison.
My mom's dead, and my dad I haven't heard from in 18 years. He passed forged checks. I don't know that I ever want to see him again.
At this point of the story, I am an upstanding citizen of these United States.
I had a disagreement with my scum-sucking landlord.
Shut up!
What I am is an artist.
Some part of me knew he would show up someday.
So what makes you want to work with the homeless?
We catch him on the way down. Next stop, the morgue.
If I stayed in one place long enough, he would find me.
I'd like a room for the evening.
Vater-Sohn-Film. Er hatte mich so ein bisschen erinnert vom Setup an City by the Sea. Nur unter umgekehrten Vorzeichen. Findest du die auch?
Ja, er hat zumindest gemeinsam, dass es ein Vater-Sohn-Film ist, ne?
Okay. Ja, gut. Es gibt einen Vater, es gibt einen Sohn.
Die Gemeinsamkeiten sind vielleicht auch da. Dass
und der Vater ist Robert De Niro.
Vater sich da nicht um seinen Sohn gekümmert hat, so richtig, ne? Also das ist, da steckt, glaube ich, eine dicke Parallele drin.
Genau, unter umgekehrten Vorzeichen sagte ich ja, in City by the Sea ist es der Sohn, der auf die Straße, auf die schiefe Bahn gerät und hier tatsächlich umgekehrt. Aber ich will gar nicht vorgreifen, weil es ist ja tatsächlich dein Film, den musst du uns ja heute vorstellen, inhaltlich.
Ja, genau. Ich habe den Inhalt, du wolltest ein bisschen was drumherum vielleicht noch erzählen, aber ich kann das auch jetzt
So, ich kurz. Kann natürlich jetzt auch natürlich noch ein bisschen ausholen. Klar, natürlich, Being Film von 2012 hat hierzulande gar keinen Kinostart bekommen. Soweit okay. ich das recherchiert habe, ist hier direkt auf DVD erschienen, ist von Regisseur Paul Weitz, der eigentlich eher so aus dem Comedy-Sektor kommt. American Pie hat er gedreht, About a Boy, das ist ja schon etwas tragikomisch. Und meine Frau, unsere Kinder und ich, für uns nicht ganz uninteressant, den haben wir tatsächlich ja schon besprochen. Und jetzt legt er hier doch ein, ja, dramatisches Schwergewicht vor. Gut, Schwergewicht weiß ich nicht, aber es ist schon ein sehr, sehr reifer Film, wenn du den mit den anderen Filmen vergleichst. Der Film basiert auf einem Buch, und zwar auf den Memoiren des Schriftstellers Nick Flynn, mit dem Titel Another Bullshit Night in Suck City.
Genau, ist also eine Autobiografie eigentlich, eine verfilmte Autobiografie.
Genau, deswegen hole ich jetzt auch gar nicht weiter aus, weil das würde jetzt tatsächlich doch in den Inhalt reingehen. Ich sage nur vielleicht noch mal, mit wem wir es hier zu tun haben. Schauspielerisch, das ist nämlich nicht ohne für einen relativ kleinen Film, möchte man meinen, der es hier nicht in die Kinos geschafft hat. Und zwar spielt natürlich mit, sagte gerade Robert De Niro, den Vater Jonathan Flynn. Der Autobiograf in dem Film, Nick Flynn, das ist Paul Dano. Ein großartiger Schauspieler, wie ich finde. Auch fast schon zu klein die Rolle für ihn. Weiß nicht, ob du ihn kennst, Paul Dano?
Ich glaube nicht, obwohl ich hatte irgendwas gelesen, aber schon wieder vergessen.
Von einem Film, den ich meine.
Ja, sag mir
etwas. Was verpasst, ja. There Will Be Blood.
Ja, okay.
Kennst du den?
Den habe ich tatsächlich noch nicht gesehen.
Boah, den musst du gucken. Ganz großes Schauspielerkino, da spielt ihr einen fundamentalen Prediger, der quasi den Titelgebenden ist falsch, aber den Protagonisten, gespielt von Danny Day-Lewis, einen Ölmagnaten, ziemlich auf die Eier geht.
Ah, doch, den doch.
Hast du den gesehen?
Den habe ich doch gesehen, ja. Doch.
Ist schon ein paar Jährchen her, grandioser ja. Film, und da spielt Paul Dano grandios, auch in anderen Filmen. Und zuletzt habe ich ihn gesehen in dem neuen Batman, da spielt er den Riddler. Und da liefert er eine beängstigende Performance ab. Also, und das nur ja auf dem Käsekästchen eines iPhones, weil er als Riddler sich immer via Social Media meldet. Boah, das ist echt, da ging mir wirklich, okay. Da habe ich Gänsehaut gekriegt.
Okay, also gucken, meinst du?
Auf jeden Fall gucken, und Paul Dano, das war eigentlich das ganz große Shoutout für Paul Dano.
Okay.
Den ich für einen großen halte und ich mir vorstellen könnte, dass er mit vorangeschrittenem Alter vielleicht noch ein paar Rollen kriegt. Und den werden wir vielleicht, entweder wird das ein ganz großer noch richtig, oder wird dann so nach und nach doch irgendwann in so Filmen wie Being Flynn versumpfen, eher so Independent-Kino. Hm. Aber mit dem Riddler hat er natürlich jetzt ein Ei ins Nest gelegt, ins Blockbuster-Nest. Okay. Dann spielt noch mit Julianne Moore, die ja eine verhältnismäßig kleine Rolle hat, in Rückblenden die Mutter von Nick Flynn spielt. Warum in Rückblenden, kannst du ja gleich noch mal ein bisschen erörtern. Mhm. Und dann haben wir noch so ein paar andere Schauspieler in den Nebenrollen. Olivia Thirby als Freundin Denise von Nick Flynn. Wes Studi spielt eine Rolle, ganz bekanntes Gesicht aus, beispielsweise der mit dem Wolf tanzt. Indianischen Background und spielt auch häufig so Rollen. Und Lily Taylor beispielsweise kennt man vielleicht noch aus Serien, aus Filmen wie Conjuring und Serien wie, wie heißt er jetzt, mit den Bestattern. Du weißt, ja. Welche ich meine.
Ja, Six Feet Under.
Six Feet Under, genau. Da spielt sie die spätere Frau vom Hauptdarsteller. Ja, das ja, ist so gut. Das Personal. Also ganz gutes Casting, muss man so sagen.
Ja, genau, kann man sagen. Also wenn man so liest, ist man sehr angetan, würde ich mal sagen.
Okay, dann habe ich dir jetzt genug
Vorkasse gegeben. Jetzt hast du mir genug eingeleitet, fast schon zu viel, aber ich fange mal einfach an.
Ja, wie man es macht, ist falsch, ja.
Ja, alles gut. Also, genau, Being Flynn, ist unser Hauptprotagonist, würde ich sagen, ist eigentlich Nick Flynn, gespielt von Paul Dano, wie du gesagt hast, ist 22 und steckt ja eigentlich so in der tiefen Krise gerade. Er hat gerade seine Mutter verloren, eben gespielt von Julianne Moore, und sucht irgendwo nach Halt. Er erzählt halt die Geschichte von seinem Vater. sein Vater.
Oder erzählt der Vater die Geschichte von seinem Sohn?
Nee, es wird gleich am Anfang erzählt, dass er, dass es die Geschichte von seinem Vater ist, aber dass er, es ist seine Geschichte und er sie erzählt. Das hat am Anfang, glaube ich, so ziemlich rausgehoben. Der Film fängt ja so ein bisschen in Erzählform an. Und ja, sein Vater ist Jonathan Flynn, eben gespielt von unserem Robert De Niro. Und der glänzt schon seit seiner frühen Kindheit durch Abwesenheit und Desinteresse für Flynn. Er selber sagt irgendwie, er ist die manifestierte Abwesenheit. Ne? Da gibt es auch so eine schöne Szene, wo er ihn abholen soll, mit dem Bus kommen soll und wartet mit seiner Mutter vergebens, dass da jemand aus dem Bus steigt oder sein Vater aus dem Bus steigt. So, und in dieser Zeit fängt er halt an, Flynn halt an, in einem Obdachlosenasyl oder Obdachlosenheim zu arbeiten, lernt dort Denise kennen, das ist, wie du gesagt, Olivia Selby, die ihn so ein bisschen Mut schöpfen lässt und dass er so langsam wieder beginnt, Fuß zu fassen. Und plötzlich meldet sich seit, glaube ich, 18 Jahren sein Vater wieder bei ihm, weil er ja Hilfe für einen Umzug benötigt. Er hat wohl gerade seine Wohnung verloren und Nick hilft ihm tatsächlich auch, und aber entgegen seinen Erwartungen benötigt er tatsächlich nur dessen Hilfe und zeigt überhaupt kein weiteres Interesse. Während die noch umziehen, lässt er ihn quasi stehen. Sein Vater hält sich da für einen großen, verkannten Schriftsteller. Er stellt sich selbst auf eine Stufe mit Mark Twain und J.D. Salinger und ist aber in Wirklichkeit, würde ich sagen, Alkoholiker, sarkastisch, selbstherrlich und ein rassistisches Arschloch, kann man sagen. Ja. Er sieht sich da ein wenig anders. Gibt es auch ein kleines Zitat, das ich hier vielleicht mal erwähnen will, weil das das Ganze noch ein bisschen unterstreicht. Da sagt er halt zu einem Obdachlosen: Wer zum Teufel wollte einen Film über dein Leben drehen wollen? Das würde bestimmt ein überflüssiger, langweiliger Scheißfilm werden.
Ja, schönes Zitat, weil es ja so ein bisschen auch den Film ja widerspiegelt, ne? Weil tatsächlich ist der Film ja dann tatsächlich über einen Scheißkerl gedreht, ne?
Genau, genau. Es ist interessant, aber dass jetzt dieses Zitat von ihm kommt und das unterstreicht das so ein bisschen, genau. So einige Zeit später ist es dann so, dass sein Vater tatsächlich in dem Obdachlosenasyl auftaucht, in dem Nick arbeitet. Und dadurch muss Nick halt versuchen, in irgendeiner Weise mit ihm umzugehen und mit ihm klarzukommen. Das gestaltet sich jedoch relativ schwierig, weil sein Vater weiter kein Interesse hat oder gar irgendwelche Verantwortung da übernehmen will für sein verkorkstes Leben, in Anführungsstrichen. Und in Rückblenden erfährt man dann einiges über Nicks und Jonathans Vergangenheit. Der gemeinsame Kontakt bringt sie aber nicht wirklich näher zusammen. Er ist weiter ablehnend und desinteressiert.
Ja, vielleicht auch irgendwo krank?
Ja, sicherlich. Also genau. Da kommen
ich
wir
weiß
vielleicht
gar nicht, ob das immer
so
eindeutig ist, dass er so ablehnt ist, dass es alles irgendwo bewusst vonstatten geht. Da wird doch auch schon eine sehr starke, ja, ein Alkoholismus und auch eine Geisteskrankheit dann auch irgendwo angedeutet, finde ich. Ist das angedeutet, wenn er dann sich in irgendeine Toga hüllt, in der Turnhalle des Heims steht und eingepisst irgendwelche Monologe hält. Das ist sicherlich
ja,
nicht ganz
er ist
gesund.
Schon irgendwo zwischen Genie und Wahnsinn sieht er sich ja wahrscheinlich auch, ne? Genau. Auf jeden Fall ist sein bereits erwähntes Verhalten da, legt er auch dort an den Tag und führt dazu, dass er dann irgendwann Hausverbot in dem Obdachlosenheim bekommt und Jonathan muss dann halt zurück auf die Straße und Flynn beginnt ihn dann aber, obwohl er eher ablehnend zu ihm ist, dann zu suchen. So, das wäre
also Nick Flynn sucht seinen Vater.
Nick Flynn sucht seinen Vater, obwohl, ja, wenn man es halt so sieht, man nicht unbedingt Anlass dazu gibt, dass man da näher zusammenkommt.
Ja, es ist trotzdem irgendwie Blutsverwandtschaft.
Ja.
Kann man sie nicht mehr aussuchen.
So, das war es eigentlich so im Groben und Ganzen. Ne? Viel mehr wollte ich jetzt gar nicht. Rest kann man, glaube ich, vielleicht so nochmal besprechen.
Genau, können wir das ein oder andere aufgreifen. Ich fragte gerade so ein bisschen ketzerisch, oder erzählt der Vater die Geschichte? Das ist ja eine Kiste, die der Film anfangs aufmacht. So eine kleine Unsicherheit. Wer ist denn hier eigentlich der Erzähler? Vater und Sohn konkurrieren anfangs um die Deutungshoheit. Er sagt ja auch in einer Szene, der Jonathan, jetzt übernehme ich, ich bin ein außerordentlicher Erzähler. Und holt dann aus und vergisst dann aber das Erzählen, weil er dann mit einem Baseballschläger auf den Wohnungsboden eindreschen muss, um seine lärmenden Nachbarn zur Raison zu bringen.
Ja, ja, der Film spielt halt ein bisschen mit mir. Beide sind halt eben Schriftsteller oder versuchen die Schriftsteller zu sein, beziehungsweise er sieht sich ja eben auf einer Stufe mit Mark Twain und Salinger. Und sein Sohn selber ist dem ja auch nicht abgeneigt. Ne? Denn am Ende findet er ja tatsächlich Gehör da mit seinen Werken und seinen Gedichten und ja, im Prinzip beide sind irgendwo vermeintliche Schriftsteller mit mehr oder weniger großen Erfolg. Und ja, tatsächlich konkurrieren sie so ein bisschen um das Erzählen. Am Anfang erzählt der Vater. Später gibt es aber eine Szene, wo er dann Nick halt erzählt, dass das zwar die Geschichte seines Vaters wäre, aber er erzählt die, ne? Also tatsächlich spielt der Film so ein bisschen damit, ne?
Ja, es ist ja tatsächlich auch eine Konkurrenz zwischen beiden Figuren. Wer ist der bessere Schriftsteller? Ja, und dann geht es ja auch darum, was hat der Sohn vom Vater mitgenommen? Was will er mitnehmen? Was will er am liebsten nicht haben? Will man eigentlich eine gemeinsame Basis haben? Will man sie nicht haben? Darum geht es ja auch. Das ist ja auch ein Ringen. Ne? Und deswegen passt das ganz gut, dass es dann in der erzählerischen Ebene auch aufgegriffen wird. Ich finde, der Film hat sowieso am Anfang sehr viele kleine Details, die ja den Film interessant machen. Beispielsweise dieses unzuverlässige Erzählen. Ne? Zum Beispiel erklärt Robert De Niro am Anfang so ein bisschen seine Situation, sagt, dass er Taxifahrer ist, ne? Immer wieder Frauen abschleppt und dann liegt er in der nächsten Szene mit einer heißen Brünetten im Bett und die wälzen sich durchs Bett und sie dreht ihn dann plötzlich auf den Rücken und sagt dabei, jetzt sind wir mal ehrlich, und in der nächsten Einstellung sehen wir dann eine deutlich ältere Frau.
Ja, genau.
Die eher De Niros Kragenweite ist. Das sind so kleine Kniffe, kleine Einfälle, die immer wieder auftauchen, die den Film doch irgendwie spannend machen. Ne? Da gibt es auch so klassisch, da wird die vierte Wand durchbrochen. Nick Flynn spricht dann in die Kamera oder die Leute, die er dann vorstellt, mit denen er zusammenarbeitet in dem Asylheim, die stellen sich vor, gucken in die Kamera und sagen, ja, okay, ich habe jetzt 5 Jahre im Knast verbracht und mache jetzt Sozialstunden hier. Oder, ne? Und dann gibt's eine schöne Szene, wo er als Kind in der Rückblende Baseball spielt mit den vielen Freunden der Mutter. Ne? Er sagt, meine Mutter, die hatte viele Freunde, und dann wirft er den Ball und dann siehst du den einen, der Freund wirft den Ball zurück, er fängt ihn, der junge Nick wirft ihn zurück und dann hast du wieder einen neuen da stehen. Immer so, dann geht das wie so beim Tennis hin und her, die Kamera. Und das ist so echt schöne erzählerische Kniffe, die den Film anfangs, sage ich jetzt mal ganz bewusst, interessant machen und auch abheben.
Ja, ich finde auch, dass er sehr interessant erzählt ist und eben auch von Anfang an ja einen so ein bisschen abholt in der Geschichte. Es wird halt aus meiner Sicht so ein bisschen zunehmend, dieses Verhältnis zwischen den beiden ist halt relativ unklar und bleibt es für mich auch irgendwie ein Stück weit, ne? Was auf jeden Fall ist, ist so auch so eine Studie aus dem gesamten obdachlosen Milieu, ne? Was zeigt da sehr viele Details aus dem Leben und den Situationen, mit denen ein Obdachloser da umgehen muss halt, ne? Das ist für mich auch noch ein bisschen nicht nur Vater-Sohn, sondern auch Milieustudie, würde ich sogar sagen.
Ja, das ist ein wichtiges Thema. Obdachlosigkeit, wie schnell es gehen kann, was es eigentlich bedeutet, auf der Straße zu leben. Fand ich auch. Also da hätte ich tatsächlich gerne noch das ein oder andere mehr gesehen. Mhm. Weil das ja dann doch immer so ein bisschen so auch ins Kauzige abdriftet. Klar, das sind viele traurige Momente, wenn sich da auch jemand ankommt und sagt, ich brauche eine neue Hose. Und er sagt, fragt dann halt, welche Größe. Und das ist aber eigentlich völlig egal, weil der Typ sich auch eingenässt hat und braucht einfach eine neue Hose. Das sind so auch so kleine, ja, kleine beklemmende Szenen. Aber ich hatte so manchmal den Eindruck, so ein bisschen mehr könnte es tatsächlich dann doch auch noch mal. Also ich finde zumindest das Thema, das sieht man selten in Hollywood-Filmen, ne?
Ja.
Obdachlosigkeit, das finde ich.
Wo es da ja auch eine große Rolle spielt, ne?
Absolut, ja,
in
genau.
In USA, ne?
Ja. Ach so, ja, örtlich gesehen, ja, klar, räumlich, genau. Ja, klar, sicher.
Dafür ist das relativ selten thematisiert, ne?
Ja.
Ja, und das muss man wieder auch sagen, spielt Robert De Niro aus meiner Sicht sehr, sehr stark. Er ist zwar ein wirklich, wie beschrieben, so ein selbstherrliches rassistisches Arschloch, aber er spielt es halt ziemlich stark, finde ich. Da kommst, ich höre schon wieder, da bist du jetzt nicht meiner Meinung.
Nicht ganz. Also ich finde, als verrückter, verkorkster Vater liefert er eine gute Performance ab. Sie ist aber auch sehr wechselhaft. Ich finde, es gibt starke Momente. Insgesamt nehme ich ihn aber so den Obdachlosen nicht ab. Und ich habe auch in einigen Kritiken gelesen, die diesen Film so ein bisschen als Wiederauferstehung gefeiert haben von Robert De Niro. Mhm. Man muss nicht sagen, der Film ist noch vor Silver Linings erschienen. Und was er da als manischer, spielsüchtiger, notorischer Vater in Silver Linings abzieht, ist noch um Längen stärker. Ich finde, das ist es gibt melancholische Momente, die spielt Robert De Niro sehr nuanciert. Dann gibt es halt wahnsinnige Momente, wo er dann vom Leder zieht, wo ich ein bisschen so ins Richtung Overacting einordnen würde. Da erinnert er mich beispielsweise, wenn er so hetzt an Max Cady, ne? Wenn er dann plötzlich auf der Straße steht und rumflucht und die Leute mit Schimpftiraden eindeckt. Ich gebe dir aber recht, es ist eine Rolle, die Robert De Niro besser zu Gesicht steht, und dafür allein sollte man diesen Film sich auch mal angucken, weil es doch auch in dem ganzen Wust an vergessenswerten Kram eine Rolle ist, die doch anders ist.
Ja. Also es ist ein Film, der zumindest eine Stimmung verbreitet, ne? Die auch nicht immer positiv, auch manchmal sehr negativ. Und er ist halt ein sehr, sehr, spielt hier auch einen aus meiner Sicht einen sehr, sehr unsympathischen Charakter, der da irgendwie, ja, wie du sagst, wahrscheinlich auch ein wenig psychologische Probleme hat, ne? Also er hat er leidet sehr unter Größenwahn. Das wird unterstrichen eben durch, wie er sich da selber als Schriftsteller sieht oder die Situation, wie du gerade geschildert hast, mit der Frau, diese Bettszene, die deutlich zeigt, dass er ein anderes Selbstbild hat, als wenn man auf ihn als Außenstehender schaut, ne? Also er sieht sich ja ganz anders und dadurch wirkt er natürlich auch irgendwo bemitleidenswert. Ist aber aus meiner Sicht so, verhält sich so dermaßen asozial, dass man das mit dem Mitleid auch irgendwie das sehr
schnell wieder ad acta legt, ja, genau.
Schwierig wird da, ne? Also man hat dann doch schon irgendwo tiefes Mitgefühl mit seinem Sohn, ne?
Es ist, der Zug ist abgefahren, meint man. Und wobei, also ich finde, Paul Dano spielt echt auch ganz groß in diesem Film. Ich finde, er hat die schwierigere Rolle. Robert De Niro kann frei drehen, während er quasi so ein bisschen den, ja, gehemmten, unsicheren Part spielen muss, ne? Und ich finde, das macht er ganz groß.
Ja, beide spielen da aus meiner Sicht sehr gut. Die Story, wie gesagt, hat für mich manchmal so ein bisschen schwierig, das zu verstehen, was da zwischen den beiden abgeht, ne? Das ist irgendwo.
Genau, das wollte ich sagen. Ich nehme also diese Vater-Sohn-Beziehung, die bleibt mir im Endeffekt dann sehr, nicht nur sehr unklar, sondern auch emotional weit entfernt. Also ich kann da nicht so richtig mitfühlen. Also sie haben ja de facto keine Beziehung, ne? Also alles, was deren Beziehung ausmacht, basiert auf Erinnerungen und ja, nicht vorhandenes. Das ist einfach irgendwo so eine Nicht-Beziehung, ne?
Gut, das kann man sich aber vorstellen, wenn man sich 18 Jahre gar nicht sieht, ne? Dann sind das zwei verschiedene Menschen, obwohl
sie sind ja doch sehr ähnlich eigentlich auch.
Die dann,
ne,
wieder sehr ähnlich sind. Und es ist ja auch so, sein Verhalten ist ja so, dass er ihn eigentlich so ablehnt und sehr desinteressiert ist. Also ich finde diese Szene da, wo er ihn nach 18 Jahren da sich vor der Tür steht bei ihm, wegen dem Umzug, und er ihm tatsächlich hilft dann auch und er die mehr oder weniger mit den Freunden, die da Nick helfen, dann einfach stehen lässt, ne? Und gar nicht irgendwelche Andeutungen macht oder dass man sich vielleicht nochmal wiedersehen will oder sonstiges. Also,
ja.
Das ist schon irgendwie sehr, sehr verstörend, finde ich. Und da bekommt man schon Mitleid mit Nick in diesen Situationen da, ne?
Wobei Nick ja auch relativ schnell sagt, okay, er ist jetzt desillusioniert, beziehungsweise auf den Boden der Tatsachen angekommen. Er merkt, sein Vater schert sich einen Dreck um ihn. Das heißt, er will ja eigentlich auch nicht den Kontakt mit seinem Vater. Der wird ihm ja quasi aufgebunden, dadurch, dass er da plötzlich auftaucht in dem Obdachlosenheim, in dem er arbeitet. Und er will ja dann eigentlich auch nicht, dass er da ist. Er will ja den eigentlich auch lieber aus den Augen, aus dem Sinn haben. Das Einzige, was ihn ja eigentlich nur davon abhält, ne, wenn er wüsste, dass sein Vater, wie er zwischendurch sagt, in Florida, im wahren Florida bei seinem Kollegen irgendwie rumlümmelt, dann würde er sich wahrscheinlich keine Gedanken machen. Aber dadurch, dass wir hier in New York sind, ist es schweinekalt. Das Einzige, was ihn so, sind die Skrupel, habe ich den Eindruck, ihn da draußen auf der Straße zu lassen, weil er weiß durchaus, von den 500 Leuten, die er im Jahr betreut, wird er 100 nicht wiedersehen, weil die irgendwie auf der Straße krepieren. Ja. Und das ist ja seine Angst. Das ist ja keine, er sorgt sich ja nicht um seinen Vater, weil er eine Beziehung aufbauen möchte. Später vielleicht, also das kommt vielleicht am Ende so ein bisschen raus, ne? Und was heißt am Ende? Am Ende merkt man ja schon, dass sie sich dann irgendwie annähern, aber während der Laufzeit hatte ich nie so das Gefühl, dass einer von den beiden diese Beziehung will. Und deswegen hat mich die emotional, klar, wie du sagst, Mitleid, ja, das ist, schwingt mit, aber ich fühlte mich da jetzt nicht besonders emotional investiert.
Nee, das stimmt. Also da gibt's dann eben doch zu wenig Parallelen vielleicht, ne? Genau.
Dass ich dich mal irgendwo von der Straße aufgelesen habe.
Ja, so. Ja. Ich hatte nur einfach die eine Szene, jetzt kommt's doch mal raus, die ich so im Sinn hatte, das hattest du mir irgendwie vorgeworfen, dass scheinbar du auch mal auf mich gewartet hast und ich nicht erschienen bin. Ja, da gab's ja diese Szene, wo er mit der Mutter da im Auto sitzt und auf den Bus wartet, dass der Vater kommt und er nicht kommt, ne?
Ja.
Genau. Und da hattest du mir irgendwann mal gesagt, obwohl ich das gar nicht bei mir abgespeichert habe, dass ich das auch schon mal gemacht hätte.
Also da kann ich gerne mal meine Mama in den Zeugenstand holen.
Ja, aber ich habe da wahrscheinlich einen triftigen Grund und man kann mich dann nicht als die manifestierte.
Du warst wahrscheinlich nicht saufen oder so, hoffe ich mal.
Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich gibt es da einen guten Grund. Und ich habe das auch nicht abgespeichert.
Mehr oder minder.
Ja. Aber davon abgesehen dürfte es nicht so viele Parallelen geben, würde ich mal sagen.
Nee, das ist, wie gesagt. Ich fand das am Ende schon einigermaßen rührend, ne? Das ist einigermaßen, ja doch, ich fand's rührend zum Schluss, dass sie sich ja dann doch annähern. Nick hat dann, jetzt spoilern wir es knallhart, oder? Sollen wir spoilern?
Ja, warum nicht? Wir haben bis jetzt auch uns nicht drum geschert, wirklich, oder?
Stimmt. Also wie gesagt, jetzt, wer es nicht hören will, wer den Film jetzt sehen möchte, ich greife mal vorweg, man kann den Film sich angucken, vielleicht sollte man sich den auch angucken, wenn man Robert De Niro in seinem Spätwerk, vielleicht auch in einer etwas anderen Rolle, in einer recht guten Rolle sehen will, dann sollte man das tun. Und wenn ihr jetzt da draußen sagt, okay, ich mach das, will jetzt nicht wissen, worum es geht, dann hört jetzt mal so die nächsten 2 Minuten weg. Genau, also, Spoilerwarnung ist raus. Wer jetzt noch da ist, der hat Pech gehabt. Ja. Also tatsächlich, Nick wird dann zum Schluss solide. Er wird dann, also der macht ja diese ganze Chose in dem Obdachlosenheim ja auch, um zu sich selbst zu finden. Er wird dann Lehrer und dann werden seine Gedichte auch veröffentlicht und er gewinnt auch einen kleinen Preis und er kommt zu seinem Vater in der Wohnung. Der Vater findet auch wieder ein bisschen Halt, kommt in so eine Sozialwohnung unter. Und sie begegnen sich und er sagt so, pass auf, ich habe den Preis gewonnen, hier ist mein Gedichtband, willst du das lesen? Ne, von Vater zu Sohn, von Schriftsteller zu Schriftsteller. Und dann sagt der Vater dann auch, der Jonathan, pass auf, ich lasse dich auch mein Buch lesen, von dem der Sohn geglaubt hat, dass es überhaupt noch gar nicht gibt, dass es auch ein Hirngespinst ist. Tatsächlich gibt es ein Manuskript. Und in diesem Gespräch sagt er auch, pass auf, ich habe hier auch eine Lesung um die Ecke, ist ein Buchladen, da werde ich heute Abend vorlesen, hast du Lust? Ja. Vorbeizukommen. Und er kommt natürlich auch zur Lesung und Nick hält die Lesung und dann begegnen sie sich zum Schluss und dann sagt er so, pass auf, hier ist meine Frau und mein Sohn. Kleine Punchline, beide sind People of Color, beziehungsweise seine Frau ist People of Color, der Sohn halt dann auch dunkle Hautfarbe und was natürlich ein bisschen nicht ohne Witz ist, weil der Robert De Niros Charakter ja ein Rassist ist und er nimmt dann auch den Sohn auf den Arm und sagt dann so in der letzten Aufnahme, in der letzten Einstellung zu seinem Sohn, alles gut, ich gebe das Wort an dich, du kannst das Wort haben.
Ja, genau.
Was so ein bisschen einmal die Klammer ist, ne, wer ist ja eigentlich der Erzähler? Und das ist auch so ein bisschen so der Staffelstab und der Provement von dem Vater, der lange Zeit nicht da war, der eigentlich doch irgendwo, ja, Gefühle hat.
Das also zumindest haben sie sich wieder zusammengefunden. Und das war ja so ein bisschen widersprüchlich aus meiner Sicht. Er hat ja diese sehr ablehnende Haltung ihm gegenüber die ganze Zeit gehabt. Aber in der ganzen Zeit hat er ihm ja wahnsinnig viele Briefe auch geschrieben. Ne? Mhm. Also er hatte ihn da schon im Sinn. Ich glaube, er hatte auch ein bisschen Probleme, dass er diese Gefühle auch gar nicht zeigen konnte.
Ne? Ja. Das kommt aber in dem Film nicht ganz so rüber.
Das kommt im Film nicht ganz so rüber. Das muss man irgendwie rauslesen, ne? Wenn du siehst, wie viel stapelweise er Briefe geschrieben hat und so dieses Verhalten, was er an den Tag legt, wahrscheinlich nicht ganz sein Innerstes widerspiegelt.
Genau. Und am Ende kommt es halt ein bisschen überraschend. Also es ist so ein bisschen, als hättest du zwei verschiedene Filme auf einmal gesehen. Also das Ende passt nicht mit dem zusammen, was du kriegst es nicht übereinandergelegt mit dem, was du vorher gesehen hast. Genau. Weil das ist ja schon auch ein Kitschmoment, kann man schon sagen. Es ist auch zu konventionell. Das ist eigentlich, wenn der Film am Anfang so diese interessanten Ebenen hat und die erzählerischen Kniffe und unzuverlässiger Erzähler. Mhm. Und irgendwann so in der Mitte, als es dann zur Konfrontation raus drauf hinausläuft, danach hat es dann so einen Höhepunkt und dann flacht der Film auf einmal ab und ist dann ganz konventionell. Mhm. Und das ist so ein bisschen schade.
Das würde ich jetzt noch nicht mal sagen. Vielleicht ein kleines persönliches Ende, aber das ist aber schon ein bisschen so, dass im ganzen Film da irgendwie sein Verhalten da sehr unsympathisch ist und eben aus meiner Sicht wenig erklärt ist, wird, wie es da tatsächlich zu dieser Beziehung oder Nicht-Beziehung, wie es dazu gekommen ist. Und eigentlich ist man bei mir ging es über solche ganzen Filme auf der Suche war nach Erklärung und vielleicht auf eine mögliche Auflösung des ganzen Themas, ne? Und das wird einem nicht ganz so nahe gebracht. Der Film lässt dann so ein bisschen mit dem, was man sieht, stehen da, ne?
Was ist die Botschaft so ein bisschen, ne? Es ist da mehr als ein autobiografischer, verfilmter Text. Das ist so ein bisschen die Frage. Was nimmt unser Eins so ein bisschen mit raus? Weil, wie gesagt, es ist keine herzerwärmende Geschichte. Es ist wahrscheinlich auch nicht so die Otto-Normal-Beziehung zwischen Vater und Sohn. Im Prinzip also auch ein bisschen zu meandernd, ne? Also, wo will der Film eigentlich hinaus? Dann hast du wieder ein paar Szenen hier und da und so ein bisschen eingestreut. Mal hast du dann so ein bisschen diese traurigen Szenen, dann ist es wieder so ein bisschen zynisch, dann ist es wieder seicht, dann gibt's halt so Szenen, wo dann Obdachlose verprügelt werden auf offener Straße. Also, er findet so seine Stimme nicht so richtig, der Film.
Obwohl, vielleicht will er einfach nur eine Geschichte erzählen, und wenn er wirklich autobiografisch ist, dann ist vielleicht auch nicht immer alles so klar und deutlich, wie man sich das vielleicht wünscht oder so, ne?
Ja, gut.
Mit einer klaren Aussage und Krux. Ich denke mal, wenn das so autobiografisch ist, wie es dann da dargelegt wird, ist es auf jeden Fall auch eine traurige Geschichte. Auf jeden Fall, ne?
Robert De Niro hat sich auf jeden Fall da mal wieder investiert. Ist nach langer Zeit mal wieder ernsthafte Recherche betrieben für eine Rolle.
Ja, ich glaube schon, dass man sich damit beschäftigen muss dann auch. Ne?
Ja, er hat auch tatsächlich auch in der Obdachlosen-Szene hat er recherchiert. Der Film spielt in New York, das Buch in Boston. Und er hat dann auch auf der Straße New Yorks, quasi in dem Gebiet, in dem Stadtteil, wo er sein Studio hat, wo ihm dann auch quasi Immobilien im Wert von mehreren Millionen Dollar gehören, hat er dann vorgegeben, keine Bleibe zu haben.
Ja, okay.
Hätte ich ja mal gerne gesehen, so. Robert De Niro mal einen Dollar in den Kaffeebecher geworfen. Ja, tatsächlich hat er dann auch mit Nick Flynn und auch Jonathan Flynn, der zu dem Zeitpunkt noch lebte, gesprochen. Und für Robert De Niro war es auch ein bisschen ein persönlicher Film, weil er tatsächlich auch so, also diese Beziehung, die war jetzt natürlich nicht so konfliktbehaftet, aber sein Vater war auch Künstler. Er war ja Maler. De Niro wird Senior. Und es gibt halt eine Szene, gerade diese Szene, die du schon mehrmals angesprochen hast mit dem Umzug, ne, ja. wo ihn mit dem Wagen abholt und sie fahren ihn dann zur neuen Bleibe und laden die Klamotten aus. Das ist so eine Szene, die hat Robert De Niro daran erinnert, wie er seinen Vater abgeholt hat, wie er aus Paris zurückkam und eine neue Wohnung dann in New York bezogen hat. Okay. War ja auch ein Scheidungskind, Robert De Niro.
Ja.
Die Eltern haben ja auch nicht zusammengelebt und war auch immer so ein bisschen hin und her gerissen, ohne dass es jetzt irgendwie eine schlimme Kindheit gewesen wäre. Aber tatsächlich auch das Mutter-Vater getrennt, das konnte er ja nachvollziehen. Also er hat sich da schon investiert in diesen Film, muss man schon sagen. Das sieht man auch. Ich finde, es ist halt nicht ganz der ganz große Wurf, gesamtfilmisch, aber auch die Performance von Robert De Niro. Ich finde, das ist ein kleiner Film. Vielleicht eine Sache, die ich noch lobend erwähnen möchte, das ist echt, fand ich richtig gut, ist der Soundtrack.
Ja.
Von Badly Drawn Boy. Das ist ja auch der den Soundtrack zu About a Boy gemacht hat.
Okay, habe ich jetzt nicht mehr ganz so im Kopf, aber...
Ja, also Singer-Songwriter, sehr melancholisch, ganz schön. Und als dann dieser letzte Satz fiel und der Film blendet ab und Badly Drawn Boy spielt, da geht dir schon das Herz aus, auf. Also das ist schon ein guter, macht Spaß, trägt die Stimmung des Films mit.
Ja.
Aber gut, kleiner Film, wollte ich sagen, als Fazit, kleiner Film, der fast als Geheimtipp durchgeht, aber dann sein Versprechen, was er so am Anfang abgibt, nicht ganz einlöst.
Ja, genau. Also wie gesagt, der hat durchaus schöne Momente und starke Momente, schöne Momente vielleicht wenige, aber starke Momente der Film, ja, wo es auch schön erzählt ist, gut erzählt ist. Insgesamt bin ich halt so ein bisschen da auf der Suche nach den Erklärungen hängen geblieben. Mhm. Hab's dann eher aber auch so als bisschen nicht nur als Biografie, sondern auch ein bisschen als Milieustudie gesehen und fand das in der Summe ganz ein ganz guter Film ist.
Ja, ganz solide. Für eine Milieustudie, da fehlte mir dann tatsächlich dann der Fokus auf die Szene selbst. Dafür war dann doch die Beziehung zu sehr im Vordergrund. Deswegen, das ist das, was ich meinte mit, ich weiß nicht ganz genau, was ist da so der Fokus des Films. Den hat er, glaube ich, nicht. Aber gut. Punktetechnisch, wo bist du da?
Ich bin bei einer 7.
Bei einer 7. Ich habe hier eine 6 stehen und die logge ich auch ein.
Ja, okay.
7 ist ein bisschen hochtrabend.
Ja, ich hatte eine 7 minus eigentlich ursprünglich, aber ich dann eigentlich beim Sprechen habe ich das 7 das Minus getilt.
Das ist wieder so ein kleiner Underdog-Film, ja, den man nicht so auf dem Schirm hatte wie letzte Woche schon, 2 von alten Schlag. Wo man einfach froh ist, wenn man sowas in der zweiten Karrierehälfte dann einfach sieht, ne? Davon ein paar Filme mehr und wir würden ganz anders über ihn reden.
Ja, wir reden ja nicht schlecht über ihn, oder? Es gab durchaus Dinge, wo es nicht so gut war. Aber
naja, es gibt da Sachen, ein paar Sachen, die trage ich ihm schon nach.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Können gerne noch mal Best-of machen oder ein Worst-of.
Er kann schon was, ne? Wenn wir am Ende mal die Summe zusammenziehen und mal einfach seine 20 besten Filme mal sehen, da muss man sagen, das ist schon
ist kein Hans Wurst.
Ne? Schon ein großer.
Ja, sehr schön.
Gut, dann bist du jetzt dran, die nächste Runde einzuläuten.
Ja, ich habe mir noch gar nicht großartig Gedanken gemacht. Ich überlege jetzt.
Die Auswahl wird immer kleiner.
Wird immer kleiner und ich habe noch wie so ein Splitter unter der Zunge, der so nicht weggeht oder was so zwischen deinen Zähnen hängt und du willst es loswerden, ne?
Ja, ich habe eine Ahnung, was du meinst. Aber es wäre vielleicht jetzt ein geeigneter Zeitpunkt.
Bin ich gespannt auf die Erklärung, aber mein Film ist tatsächlich, den ich jetzt im Auge habe, Hi Mom.
Ah, Frühwerk. Okay, ich habe jetzt einen anderen gedacht.
Okay.
Ich habe an 1900 gerade gedacht, bei deiner Einleitung. Weil da muss man Zeit haben, ne?
Da freue ich mich tatsächlich drauf, aber die Zeit sehe ich jetzt nicht.
Ja, okay.
Da müssen wir uns vielleicht mal 2 Wochen für nehmen oder so, wobei. Nee, da muss ich mal, also ich habe jetzt am Wochenende, das ist komplett zu, da kriege ich keinen 5-Stunden-Film rein und ich habe keine Lust, den Andres Torma zu machen und mir den Montag, Dienstag in 2 Etappen zu geben.
Ja, okay. Das hast du doch nochmal gepiesackt hier. Ja. Gut, also, Hi Mom habe ich jetzt rausgehört. Hi Mom,
genau.
Okay.
Nach dem Vater-Sohn-Film, jetzt kommt die Mutter.
Okay.
Gut, dann machen wir das so. Bis nächste Woche.
Alles klar.
Daddy-o, hau rein, ne?
Okay.
Ciao.
Ciao.